Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 4 bis 14. Jesus musste aber durch Samarien reisen. Und da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort der Brunnen Jakobs. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Sprach nun die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist, und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sprach zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Quell des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, uns bewegt ja immer wieder die Frage: Wie können wir Menschen das Heil in Jesus nahebringen? Wie können wir mit ihnen so übers Evangelium reden, dass sie es annehmen, dass sie begreifen, das geht mich an, das ist für mein Leben von Bedeutung? Wie müssen wir sie abholen und zum Punkt führen? Zu diesem Thema werden wir im März ein Seminar mit Pfarrer Dr. Horst Neimann haben unter dem Thema Ich glaube, darum rede ich. Und ich bin schon gespannt, was er uns sagen wird. Aber auch heute schon in dieser Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen sehen wir wichtige Grundsätze einer missionarischen Begegnung und eines Gesprächs, das zum Glauben führt, wo Heiden ihren Heiland kennenlernen und annehmen. Ich will es in drei Punkten ausführen. Das nimmt natürlich nur einen winzigen Bruchteil dieses Textes auf. Der erste Punkt: sein, wo Gott uns haben will. Der zweite: anknüpfen, aber richtig. Und der dritte: nicht ablenken lassen, sondern Klartext reden. Der erste Punkt: sein, wo Gott uns haben will. Jesus kommt zum Ziel in diesem Gespräch, nicht weil er eine besonders ausgefeilte und einfühlsame Gesprächstechnik anwendet. Das ist ein häufig verbreiteter Irrtum, dass wir meinen, wenn wir es nur richtig machen, dann kommt auch was dabei rüber. Nein, Jesus kommt zum Ziel, weil er in einer Situation wirkt, die Gott vorbereitet hat. Wir haben als ersten Vers gehört, Jesus musste durch Samarien reisen. Das war ein göttliches Muss. Hier an dieser Stelle hat Gott sein Werk vorbereitet. Mir steht dabei immer wieder eine alte Missionarin vor Augen, die seit Jahren in Amerika Studentenarbeit treibt. Und die hat immer wieder berichtet, dass nicht große Mengen zu ihren Studentenfreizeiten kommen. Oft sogar sind so wenige, dass sie bis kurz vor knapp überlegen, ob sie die Freizeit nicht absagen müssen. Mangels Beteiligung. Aber meistens finden sie dann doch statt. Und ein hoher Prozentsatz der Studentinnen und Studenten, die kommen, kommen dann zum Glauben. Und sie hat gesagt, woran das liegt. Wir bitten Gott nicht, dass er uns Massen schickt, sondern wir bitten Gott darum, dass er uns die schickt, die er vorbereitet hat, die ein offenes Herz haben. Und die kommen zum Glauben. Das ist der erste wichtige Punkt für uns selber, für unseren evangelistischen und missionarischen Dienst, dass wir nicht nach den Massen schielen, sondern nach denen, die Gott vorbereitet hat. Jesus geht dorthin, wo Gott ihn gebrauchen will. Ein Schlüsselvers ist für diesen geistlichen Zusammenhang Epheser 2, Vers 10. Da schreibt der Apostel Paulus, denn wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, unsere Werke sind von Gott schon vorbereitet. Die liegen schon da. Sie warten darauf, dass wir im Laufe unseres Lebens auch als Gemeinde zum rechten Zeitpunkt an dieser Stelle vorbeikommen, wo sie vorbereitet liegen. Und das ist in diesem Falle im Leben Jesu der Jakobsbrunnen in Samaria nahe bei Sichar. Dort hat Gott für diese Stunde ein Werk vorbereitet. Und deshalb muss Jesus dorthin, damit dieses Werk zur Ausführung kommt. Wie viele Werke, liebe Geschwister, die Gott vorbereitet hat, bleiben ungetan? Wie viel Segen fließt nicht in der Christenheit, weil Menschen nicht da sind, wo Gott sie haben will? Deshalb ist es für alle Kinder Gottes, für alle Nachfolger Jesu immer wieder die besonders wichtige Frage, Herr, bin ich dort, wo du mich haben willst? Herr, tue ich das, was du gerade jetzt von mir getan haben willst? Dabei ist wichtig, dass seelsorgerlicher und geistlicher Erfolg nicht machbar ist. Das sehen wir an Jesus, auch er hat den Erfolg nicht gemacht, auch er hat die Massen nicht erreicht, sondern die Massen haben ihn gekreuzigt. Die Massen haben sein Zeugnis abgelehnt und die Massen werden in der Regel auch unser Zeugnis ablehnen. Neulich habe ich in einem Gespräch auf das Wort Jesu vom schmalen und vom breiten Weg hingewiesen. Da kam gleich energischer Widerspruch auf. Nein, das kann doch nicht sein, dass die Massen an Menschen verloren gehen. Doch, es tut uns weh, aber es ist so. Es ist die erschütternde und die eindeutige Aussage der Heiligen Schrift, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und ihrer sind viele. Es sind die Massen, die auf ihn hineingehen, nämlich in die Verdammnis. Und wir wissen, es geht weiter, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind's, die ihn finden. Das Häuflein der wahren Herde Jesu war immer zu allen Zeiten, auch als die Volkskirche noch geblüht hat, das Häuflein der Christen, der echten, wirklichen Jesus-Nachfolger, war immer eine bescheidene, kleine Minderheit, die mal vor Ort durchaus in die Hunderte gehen konnte und dann sind es eben wieder nur Dutzende oder Einzelne. Das ist die erschütternde Wirklichkeit, die wir ja auch selber ganz genauso wahrnehmen und die uns schmerzt. Dass es der Teufel immer wieder schafft, die Massen vom Himmelreich abzuhalten. Auch wenn sie vielleicht suchen, wie zur Zeit Martin Luthers, da haben die Massen gesucht nach einem gnädigen Gott, aber der Teufel hat es geschafft, die Institution katholische Kirche zwischen die heilsuchenden Menschen und den Herrn zu stellen. Und dann wurden den heilsuchenden Menschen Ablässe verkauft, anstatt sie auf das Heil hinzuweisen, das Jesus am Kreuz längst vollbracht hat. Die dafür Verantwortlichen tragen am Tag des Gerichts eine unsägliche Schuld. Heute hat der Teufel die Menschen dazu gebracht, dass sie schon gar nicht mehr nach einem gnädigen Gott fragen. Sie sind ganz und gar damit beschäftigt, sich und anderen einzureden, dass es gar keinen Gott gibt, dessen Gnade man braucht. Bei allem evangelistischen Mühen ist deshalb Nüchternheit nötig. Wir haben nicht die Verheißung, die Massen zu gewinnen. Wer die Massen gewinnen will, passt leicht das Evangelium den Massen an und erreicht am Ende niemand wirklich. Wir dürfen die Botschaft nicht verwässern, sondern wir müssen Gott bitten, dass er die Herzen auftut und Bereitschaft schenkt, sein Wort zu hören und anzunehmen und uns zum richtigen Zeitpunkt an den rechten Ort zu schicken. Das fiel mir heute Morgen noch auf, als ich das Losungsbüchlein in die Hand genommen habe. Da ist der neutestamentliche Text von Petrus beim Fischzug. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Ich dachte, das ist nochmal eine richtige biblische, plastische Veranschaulichung dieser Tatsache. Diese Männer waren ja keinen blauäugigen Milchbubis. Die verstanden ihr Handwerk. Das waren Fischer von Kindesbeinen an, in Fischerfamilien groß geworden. Die haben das Fischen auf dem See Genezareth von klein auf gelernt. Und nun hatten sie mit ihrem ganzen Können, mit ihrer ganzen Erfahrung die ganze Nacht auf dem See zugebracht und nicht ein einziges Fischlein gelandet. Und jetzt kommt dieser Zimmermann aus Nazareth und will ihnen sagen, wie es läuft. Und wir wissen, wie es weitergeht. In der Tat, sie können die Menge der Fische kaum an Land ziehen. Das lässt sich eins zu eins auf unsere Situation heute übertragen, auf unseren eigenen Zeugendienst und auf unseren Dienst als Gemeinde. Es kommt darauf an, wir können uns abstrampeln, so viel wir wollen. Und wir erleben, die Umstände sind eigentlich äußerlich so ungünstig, wie als Jesus sagt, fahrt hinaus, mittags in der Hitze auf dem See, gegen alle Erfahrung, da kann man eigentlich nichts fangen. So sind die Umstände heute. Wir hatten gestern Gemeindeleitertreffen der Pastoren und Gemeindeleiter, die auch am Jesusfilmprojekt mitgewirkt haben. Und es war traurig zu sehen, die Erfahrung von allen Gemeinden war die gleiche wie die meine auch. Da haben zwar, da wurden tausende Haushalte erreicht und es haben wohl auch etliche hundert einen Film angenommen. Aber bis heute haben ihn noch nicht alle angeguckt, die ihn angenommen haben. Etliche wollen gar keine Gespräche und bei den Gesprächen, die geführt werden, kommt man nicht richtig durch. Also summa summarum war das Ergebnis, eigentlich ist in allen sieben Gemeinden nichts wirklich Greifbares rausgekommen. Das ist die Erfahrung, die wir machen. Die Umstände sind ungünstig. In der heutigen Zeit im Allgemeinen, in Neuwied im Besonderen. Aber liebe Geschwister, wir dürfen nicht müde werden zu betonen, wir glauben nicht an die Umstände. Die sind schlecht, so schlecht wie doch die Chance auf den Fischzug mittags auf dem See Genezareth. Aber wir glauben nicht an die Umstände, sondern wir glauben an den Herrn, der größer ist als die Umstände. Und dieser Herr sagt den Fischern gegen alle widrigen Umstände, jetzt fahrt hinaus und werft das Netz aus. Und das Netz ist voll, was menschlich eigentlich unmöglich ist. Das heißt, wir können uns abzappeln und abmühen und werden auch ganz gewiss noch viel darüber nachdenken, was können wir tun, um Menschen in Neuwied mit dem Evangelium zu erreichen. Wir werden nicht Däumchen drehen, zu Hause sitzen. Wir werden, um es im Bild dieser Geschichte zu sagen, wenn uns der Herr Zeit und Gelegenheit gibt, noch manche Nacht hinausfahren und die Netze auswerfen. Aber wir wissen, all unser Bemühen wird keinen Erfolg schaffen. Es kommt alles darauf an, dass es der Herr selber ist, der sagt, jetzt fahrt hinaus und werft die Netze aus. Und wenn es soweit ist, werden die Netze voll sein. Deshalb der erste Punkt, sein, wo Gott uns haben will. Zur rechten Zeit von ihm an den rechten Ort geschickt. Der zweite Punkt, anknüpfen, aber richtig. Jesus fällt nicht immer und unbedingt mit der Tür ins Haus, das macht er auch manchmal. In diesem Fall aber sitzt er am Brunnen, er ist durstig und er bittet die Frau, gib mir zu trinken. Liebe Geschwister, das kann ein außerordentlich wichtiger Anknüpfungspunkt sein für einen missionarischen Kontakt, eine kleine Bitte. Bitten schaffen Beziehung. Wir genieren uns oft und denken, das ist doch peinlich, wenn ich jetzt zum anderen gehe und nach was frage. Aber es ist ganz falsch. Wir können vielen Menschen kaum eine größere Freude machen, als sie um etwas zu bitten. Das ist auch ganz logisch. Wenn mich jemand um Hilfe bittet, werde ich gebraucht. Und wer von uns wird nicht gerne gebraucht? Wer von uns will nicht gerne auch für andere wichtig sein? Da geht es gar nicht um menschliche Wichtigtuerei und Wichtigmacherei, sondern es ist ein ganz normales menschliches Empfinden, dass wir gerne gebraucht werden. Und das erleben wir selber doch genauso. Wie sind wir geehrt, wenn uns jemand um Hilfe bittet? Wie sind wir geehrt, wie gut tut es uns, wenn uns jemand nach unserer Meinung um unseren Rat fragt? Wir haben ja das Sprichwort, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich wandle das mal auf diese Situation um. Kleine Bitten schaffen Beziehungen. Ich erinnere mich, es war in unserer letzten landeskirchlichen Gemeinde, da waren wir in eine Zwischenwohnung eingezogen, weil das Pfarrhaus noch nicht fertig war und da wohnten wir unten in so einer ausgebauten Kellerwohnung. Und meine Frau wüsste es noch besser als ich. Irgendwo hat ihr beim Backen, glaube ich, eine Kleinigkeit gefehlt, ein Päckchen Backpulver oder irgend sowas. Und sie hat erst mit sich gerungen und dann ging sie einen Stock höher zu einer jungen Familie, die aus den neuen Bundesländern rübergezogen waren und hat danach gefragt. Und das war der Kontakt zu einer ersten Beziehung und später ist diese Frau zum Glauben gekommen. Das hat noch 1, 2, 3 Jahre gedauert. Das löst das Päckchen Backpulver natürlich nicht automatisch aus, aber es schafft eine erste Beziehung. Es wird wohl weniger klug und beziehungsfördernd sein, wenn wir den Nachbarn fragen, ob er uns seine neue Porsche schenkt. Aber Jesus bittet die Frau ja nicht um ihr Haus, sondern um einen Schluck Wasser. Das ist für die Frau kein Problem. Sie hat eine Schöpfquelle dabei, sie steht am Brunnen. Sie kann diese Bitte Jesus leicht erfüllen. Genieren wir uns nicht mit kleinen Bitten, auch zu fremden Leuten zu gehen, wenn es sich anbietet. Es kann Beziehung schaffen. Ein Beispiel für eine gelungene Anknüpfung und auch fürs Dranbleiben, das leitet dann gleich über zum dritten Punkt, kommt von einem Siegerländer Original. Aus dem 19. Jahrhundert wohl im Wesentlichen, diese Geschichte. Von dem wird berichtet, dass er eines Tages mit einem Bauern zusammentraf. Und nun fragt er den, na Vater, wie viel Morgen Land habt ihr denn? Der erzählt natürlich gerne von seinem Besitz, auf den er ja auch zu Recht stolz ist. Und er fragt weiter, was habt ihr denn für einen Boden? Was gedeiht bei euch denn besonders gut auf diesem Boden? Und so geht die Unterhaltung weiter und der Bauer ist stolz, dass er von seinem Acker und seinem Betrieb reden kann. Nun leitet dieser Christ auf einmal weiter und sagt, ja, da habt ihr ja einen guten Boden. Das freut mich. Aber nun sagt mir auch, Vater, was für einen Boden habt ihr denn da drin in eurem Herzen? Ihr wisst ja, was der Herr Jesus vom vierfachen Ackerfeld gesagt hat. Das wusste der Bauer, denn im Gegensatz zur heutigen Zeit hatte man damals noch Bibelkenntnis. Aber schnell hat er das Gespräch wieder auf ein anderes Thema gelenkt. Der Christ ging auch darauf ein, erkundigte sich weiter nach den Kühen und nach den Schweinen und nach den Hühnern und wieder war der Bauer in seinem Element. Aber nach einer Weile lenkt der Christ wieder um und sagt, denkt euch, da ist mal ein Bauer gewesen, der hat auf einmal 5 Jochochsen gekauft. Boah, sagt der Bauer, der muss eine Menge Geld gehabt haben. Ja, aber um seiner vielen Ochsen willen hat er die Einladung zum großen Abendmahl versäumt. Da macht der Bauer ein langes Gesicht. Und der Christ fährt fort, seht doch, so kann man über seinen Ochsen den Herrn Jesus vergessen. Und die Leute in Gadara, die haben es mit den Schweinen so gemacht. Denen waren die Schweine lieber als der Herr Jesus. Und sie haben den Herrn Jesus gebeten, dass sie ihr Land verlässt. Und dann hat er dieses Gespräch abgeschlossen. Der Bauer möge es doch bitte ja nicht so machen wie diese Leute. Und dieser Bauer war schließlich ganz bewegt und hat nicht lange danach den Christen gebeten, ob er nicht einmal in sein Haus kommt und dort eine Bibelstunde hält. Das hat er gerne gemacht und der Bauer kam zum Glauben an Jesus. Wir sehen 2 Punkte. Das geschickte Anknüpfen, aber eben auch das zielstrebige Dranbleiben und sich nicht ablenken lassen. Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Nicht ablenken lassen, sondern Klartext reden. Ich denke, liebe Geschwister, das ist mein Hauptproblem in Gesprächen, das wird auch unser aller Hauptproblem immer wieder sein. Wir lassen uns zu leicht ablenken und verscheuen uns, Klartext zu reden. Und die Menschen lenken ja gerne ab. Dieser Bauer im Siegerland, die Frau am Jakobsbrunnen, lenkt gerne ab auf theologische Grundsatzfragen, ob man nun auf dem Garizim anbeten darf oder nicht. Ich denke, wir haben das alle schon oft erlebt. Und dann ist es wichtig, wie bei diesen Bauern, dass wir zielstrebig wieder nach einer gewissen Zeit auf das Eigentliche kommen. Ich denke an Wilhelm Busch, der erzählt hat, auch von einem solchen Gespräch, wo der Gegenüber ständig abgelenkt hat und von einer theologischen Spitzfindigkeit zur nächsten kam, so etwa nach dem Motto, ja, aber wo kam die Frau her, die Kain geheiratet hat und so weiter. Und wir kennen solche spitzfindigen Fragen, mit denen die Leute sich beschäftigen. Aber nach einer Weile unterbricht Wilhelm Busch das Gespräch, schaut den anderen an und fragt, sind das die Fragen, die Ihnen nachts schlaflose Stunden bereiten? Da wird sein Gegenüber still und die Tränen steigen ihm ins Gesicht und er stellt fest, nein. Und dann packt er aus. Und dann reden sie miteinander über die Fragen, die dem anderen schlaflose Stunden bereiten. Liebe Geschwister, das ist für uns wichtig. Dass wir Gott um Führung und um Mut im Gespräch bitten, dass wir nicht an der Oberfläche über dies und jenes reden, sondern dass wir auf die Fragen vorstoßen, die die Menschen im Innersten umtreiben, die ihnen Not machen. Das ist nicht einfach, weil das sind die Fragen, die die Menschen versuchen zu verbergen. Als Jesus zur Frau sagt, ruf deinen Mann, da hat er sie getroffen. Da hat er die Frage angesprochen, die sie umtreibt. Und da lenkt sie ab auf andere Themen. Und dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Klartext reden. Anknüpfen ist hilfreich, aber wir müssen vom Anknüpfungspunkt zur Sache kommen. Zur Sache des Evangeliums, sonst hilft alles Anknüpfen nichts. Und wir sehen dann bei Jesus, auch das ist wichtig, Jesus weicht unangenehmen Fragen nicht aus. Die Frage mit dem Mann spricht er von sich aus an. Die Frau lenkt ab, kommt auf die Frage, ja, wir beten am Garizim an, die Juden im Tempel, was ist richtig? Ich finde, es ist auch interessant, wie kurz, knapp und barsch Jesus diese Lehrfrage beantwortet. Er nimmt keine Rücksicht darauf, dass er im Grunde den zentralen Glauben dieser Frau in Frage stellt und abwertet. Er sagt, ihr wisst ja noch nicht mal, wen ihr anbetet. Scharfes theologisches Urteil, aber Jesus redet Klartext. Ich stelle selber fest, wir scheuen uns oft und gehen dann solchen Fragen, versuchen sie elegant zu umschwimmen, um dem anderen nicht auf die Zehen zu treten. Nein, ich denke, wir haben Klartext zu reden. Denken wir doch an den Staubsaugervertreter. Wenn der an der Haustür steht und klingelt, dann redet er nicht eine halbe Stunde mit Ihnen über das Wetter oder über die letzten Fußballspiele. Da ist ihm seine Zeit viel zu kostbar. Der will ja ein Produkt verkaufen. Der sagt, ich habe einen super Staubsauger für Sie, genau das, was Sie brauchen. Und dann sagen Sie, entweder tut mir leid, mein Vorwerk ist noch so gut wie neu, ich brauche keinen. Oder Sie sagen, ja, meiner ist schon älter, der pfeift schon aus dem letzten Loch, kommen Sie mal rein und führen Sie mir Ihre Wunderwaffe vor. Wir haben den Menschen zwar kein Produkt anzubieten, sondern die Botschaft vom Heil. Aber das ist genau das, was die Menschen brauchen. Und genau das und nichts anderes sollten wir den Menschen sagen. Wir haben die Botschaft, an der sich entscheidet, ob diese Menschen gerettet werden oder ewig verloren gehen. Und einer Welt und einer Jugend, die von der Sinnlosigkeit ihres Daseins überzeugt ist, wir haben neulich im Teamkreis darüber gesprochen, einer solchen Welt und einer solchen Jugend haben wir zu sagen, dein Leben ist nicht sinnlos. Gewiss, wir können es nicht machen, dass sie es begreifen. Wer darauf sich versteift hat, dass es keinen Gott gibt, dass er ein Produkt des Zufalls ist, dass sein Leben sinnlos ist, dem können wir nicht helfen. So schwer es uns fällt, so leid es uns tut. Wer der Überzeugung ist, dass es in seinem Haushalt keinen Staub gibt, dem kann der beste Staubsaugervertreter keinen Staubsauger verkaufen. Was soll der damit? Außer, er führt ihn bezüglich des Wesens eines Staubsaugers hinters Licht. Er kann davon schwärmen, wie bequem man auf einem Staubsauger sitzt. Oder wie der Krach die Motten und die Spinnen vertreibt. Oder ähnliches. Und vielleicht kriegt er auf diese Weise seinen Staubsauger an den Mann. Liebe Geschwister, das hört sich vielleicht lächerlich an, aber genau das geschieht tausendfach mit der Botschaft des Evangeliums. Weil die Massen sich darauf versteift haben, dass sie keinen Heiland brauchen. Weil sie keine Sünder sind und Gnade nicht nötig haben, verkauft man ihnen Jesus als Geldesel, als Entertainer oder als Wunderheiler oder alles mögliche andere. Und dann bringt man Jesus an den Mann. Aber man bringt einen falschen Jesus an den Mann. Man führt die Leute, das Wesen des Evangeliums betreffend, hinters Licht. Und die Massen gehen dann trotzdem ewig verloren. Wir dürfen das Evangelium nicht verwässern und schon gar nicht verfälschen. Wir müssen es mit Jesus riskieren, dass wir, wenn wir Klartext reden, auch abgelehnt werden. Es ist das gute Recht unserer Gesprächspartner, zu hören, was wir zu sagen haben und Nein zu sagen. So wie wir das Recht haben, wenn ein Staubsaugervertreter an der Tür steht, höflich und freundlich die Tür zuzumachen und zu sagen, probieren Sie es beim Nachbarn, ich habe keinen Bedarf. Aber wir sind es den Menschen schuldig, dass wir ihnen klipp und klar sagen, worum es geht. Und dazu wollen wir Gott um Gehorsam bitten, dass wir da sind, wo er uns haben will. Da wollen wir Gott um Führung bitten, dass wir den rechten Zeitpunkt und den Anknüpfungspunkt finden. Und da wollen wir Gott vor allem um Mut bitten, um Mut, Klartext zu reden. Und dann werden wir sicher auch heute noch da und dort erfahren, dass Menschen in ihrer Sehnsucht nach Leben angesprochen werden. Dass sie Jesus finden und ewig gerettet werden. Denn sein Wort hat Macht. Amen. Und dazu singen wir vom Liedblatt das Lied, lasst die Küstenfeuer brennen, lasst sie leuchten weit hinaus, dass doch auch wir solche Leuchttürme sind, an gefährlichen Klippen des Todes, wo Menschen das Licht des Lebens finden.